Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. Heute habe ich mal einen etwas ungewöhnlichen Gast bei uns, und zwar den Mario Burzler. Hallo!
Hi, danke für die Einladung, freue mich.
Servus! Und zwar ungewöhnlich deshalb, weil du jetzt gar nicht primär was mit Pferden zu tun hast eigentlich. Auf dich gestoßen bin ich über 25 Umwege, aber im Zuge des MIM PSSM 2 Podcast Folge. Und ja, im Grunde genommen, irgendwie habe ich mir gedacht, das wäre spannend, weil die Themen, die wir hier bei den Pferden haben, die gibt es ja auch beim Menschen. Und tatsächlich ist es ja wie immer so, dass die Forschung beim Menschen halt schon ein Stückchen weiter ist. Und ja, vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was über dich und eure Arbeit erzählen.
Ja, gerne. Genau, mein Name ist Manuel Burzler, ich bin Arzt ursprünglich, arbeite auch noch als Arzt. Wir haben ein wunderbares Institut in Innsbruck, wo wir chronische Erkrankungen ein bisschen anders behandeln. Wir suchen nach einer tiefer liegenden Ursache und haben auch Sportler und Führungskräfte und so weiter, um die sozusagen fit zu halten. Und da bedienen wir uns unterschiedlichen Wissen, zum Beispiel aus der Epigenetik, aus der funktionellen Medizin, aus der Mitochondrienmedizin. Mitochondrien sind unsere Energiekraftwerke der Zellen. Und ich habe zusätzlich auch noch ein Ausbildungsinstitut, die University, die es seit 3 bis 4 Jahren gibt, wo wir Epigenetik-Coaches ausbilden, sehr erfolgreich. Das heißt, dann schon über 1000 eben Coaches ausgebildet. Bringe hier Ärzten, Heilpraktikern, Physiotherapeuten, Coaches, Gesundheitscoaches das Thema Epigenetik näher und zeigen, welche Einflussfaktoren wir auf unsere Gesundheit haben. Und zwar nicht nur auf unsere Gesundheit oder auf unseren Körper, sondern bis tief auf unsere Genaktivitäten.
Ich glaube, da musst du vielleicht mal kurz einhaken, oder ich muss kurz einhaken, das Thema Epigenetik, das Wort haben vielleicht viele schon gehört, aber ich glaube, es kann nicht jeder was damit anfangen.
Ja, das stimmt. Wir wissen alle, dass wir Gene haben. Ja, einen Teil haben wir von unserem Vater, den anderen Teil von unserer Mutter geerbt. Und lange wurde uns gesagt, das haben wir auch noch im Biounterricht gelernt, dass die Gene, die wir bekommen haben, uns eigentlich bestimmen. Mhm. Und wir sind denen sozusagen ausgeliefert. Also wir sind irgendwie so wie so ein Opfer unserer Gene, unserer geerbten Gene. Und vor circa 20 Jahren war es soweit, dass wir unser komplettes menschliches Genom entschlüsselt haben. Und damals hatte dann Bill Clinton bei einer Pressekonferenz gesagt, das ist die größte Errungenschaft der Wissenschaft. Wir haben das komplette menschliche Genom entschlüsselt mit mehreren Ländern zusammen. Das war damals sehr, sehr teuer. Und ja, dann am Ende eigentlich ein Hund und Katze hat 20.000 Gene. Ein Mensch hat tatsächlich 22.500 Gene. Und das ist so viel wie ein Fadenwurm. Ja, ein Fadenwurm hat auch 22.500 Gene. Und man hat eigentlich gehofft, dass man durch die Anzahl der Gene ganz, ganz viel bestimmen kann, beziehungsweise wenn man unsere Gene kennt, halt alle Emotionen, Krankheiten, Krebs und so ausmerzen kann. Und das war halt ein Trugschluss. Und man hatte sich damals immer nur auf die Gene gestürzt. Ja, man will die Gene entschlüsseln. Was man aber vergessen hat, ist, dass die Gene in einem Proteingerüst sozusagen eingebunden sind, wo sie praktisch aufgehängt sind. Und dieses Proteingerüst eigentlich viel spannender ist. Und zwar dieses Proteingerüst sagt, dieses Gen an dieser Stelle muss ich jetzt ablesen, weil ich das brauche. Und kommt drauf an, ganz häufig, nicht so häufig, oder ich muss es komplett ausstellen, weil ich es in der und der Zelle nicht benötige. Mhm. Und das kann man sich so vorstellen wie so ein Klavierspieler. Die Klaviertastatur sind unsere Gene und der Klavierspieler ist die Epigenetik. Und je nachdem, was der Klavierspieler oder welcher Klavierspieler es ist, kommt eine unterschiedliche Melodie raus. Und wenn du dir sagst, okay, du persönlich bist dein eigener Klavierspieler und je nachdem, was du deinen Klavierspieler spielen lässt, werden unterschiedliche Gene abgelesen und dementsprechend, wenn ein Gen abgelesen wird, entsteht eine Information für ein Protein in unserem Körper. Und ohne Proteine in unserem Körper kann überhaupt nichts mehr funktionieren. Ja, wir brauchen Proteine. Ein Protein kann sein ein Hormon, ein Enzym, ein Verdauungsenzym. Ein Protein von unserer Membran, von Zellmembranen, ja, oder ein Protein irgendwas was in den Signalwege für die Zelle und. Und ja, und wir haben halt viele, viele Einflussfaktoren von außen, die unseren Klavierspieler, unseren inneren Klavierspieler beeinflussen. Und mit diesen Einflussfaktoren beschäftige ich mich viel und ich bringe halt Menschen bei, diese Einflussfaktoren zu kennen, Coaches auch und so weiter, Therapeuten, damit sie das in ihre Therapie oder in ihre Coachings einbinden können. Und natürlich haben wir auch dann Patienten, wo wir das Ganze beibringen und sagen, okay, wir möchten, dass du dir Wissen aneignest, damit du eigentlich dein eigener Doktor wirst und nicht die ganze Zeit die Verantwortung zu deinem eigenen Doktor abgibst.
Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Das ist ja auch genau das Ziel hier von unserem Podcast gewesen. Und ich finde es total spannend, weil genau diese Thematiken kommen halt jetzt auch bei den Pferden sehr stark auf und immer mehr zum Tragen. Und lustigerweise sind die Menschen ja oft erstmal zugänglicher für ein anderes Wesen, irgendwas sich anzuschauen, für ihr Pferd zum Beispiel, als es sich für sich selbst zu tun. Und ja, wir haben jetzt, da ist wie gesagt die Forschung ganz, ganz, ganz in den Kinderschuhen. Und es geht da vor allem um viele Myopathien, also Muskelproblematiken. Und ja, da haben wir jetzt beim Pferd gerade mal eine Handvoll mehr oder weniger, die wir jetzt bestimmen können, wo man noch sehr wenig darüber weiß. Ich weiß nicht, wie ist denn da deine Erfahrung, beziehungsweise was kann man denn jetzt tun? Also gerade in Bezug bei den Pferden ist halt sehr stark im Moment noch das Bewegungstraining und aber vor allem auch die Fütterung sehr, sehr, sehr stark im Fokus. Wie ist das beim Menschen?
Also einer ist sehr, sehr große Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit beziehungsweise auch auf unsere epigenetischen Prozesse spielen Bewegung und Ernährung. Bleiben wir mal bei der Nahrung. Lange haben wir geglaubt, dass der Mensch oder vielleicht auch das Tier ja wie eine Maschine ist. Wie eine Maschine, da stopfe ich da oben rein Makronährstoffe wie Proteine, Fette und Kohlenhydrate, ein bisschen Vitamine, Mineralien und dann funktioniert die Maschine optimal und gut ist. Ja, vielleicht dann noch so ein paar Antioxidantien rein und dann funktioniert das ganze Ding. Und das ist halt falsch. Ja. Wir wissen, dass Nahrung nicht nur diese ganzen Stoffe beinhaltet, sondern auch Informationen trägt, so kleine DNA-Schnipsel, das nennt man Mikro-RNAs. Und diese Mikro-RNAs nehmen wir teilweise über den Darm auf, gehen in die Blutbahn und können am Ende in der Zelle mit unseren Genen in Anführungsstrichen sprechen. Das heißt, nehmen wir mal zum Beispiel das Gemüse Brokkoli. Brokkoli ist sehr gut erforscht. Brokkoli hat auch Mikro-RNA und hat die Fähigkeit tatsächlich, hier positiv einzuwirken bei uns Menschen fürs Herz-Kreislauf-System, auch bei dem Thema Muskeln einzugreifen. Und ja, und da ist die Forschung auch sehr, sehr, sehr viel dran, auch künstlich Mikro-RNAs natürlich zu erstellen, vor allem die Pharma. Mhm. Weil sie sagt, wow, Wahnsinn, da kann ich ganz einfach in die epigenetischen Kreisläufe eingreifen, ja, wenn ich bestimmte Mikro-RNAs sozusagen baue, die hier eine Wirkung haben können. Wir wissen auch aus der menschlichen Longevity-Forschung, also Langlebigkeitsforschung, die auch viel mit der Epigenetik zu tun hat, dass es so ist, dass wir lange geglaubt haben, Nahrung ist viel wichtiger als Bewegung. Und das stimmt nicht. Bewegung ist beinahe oder mindestens genauso wichtig wie Nahrung, weil wenn wir uns regelmäßig bewegen, wenn wir genug Muskelmasse haben, weniger Fettmasse, dann entstehen im Körper sehr gute Proteine in der Muskulatur, die wichtig sind für unsere Gesundheit. Und wenn wir uns nicht regelmäßig bewegen, auch eine niedrigere Muskelmasse haben, im Körper, dann entstehen weniger Proteine, die tatsächlich wichtig sind, auch für unsere Gesundheit, beziehungsweise lang gesund zu leben. Und dementsprechend ist Bewegung sehr, sehr wichtig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das, ich weiß es, dass das bei Hunden auch so ist, dass es bei den Pferden bestimmt auch so ist. Und ich weiß ja auch bei Pferden, ich habe mal einen Kurs gemacht, wo wir viel mit Pferden gearbeitet haben. Also wir machen viel auch Coachings, genau. Und Pferde sind ja hochsensibel. Mhm. Und bei Menschen ist es so, wir nennen das Psychoepigenetik. Unsere Emotionen, unsere Gedanken, Traumata spielen eine riesengroße Rolle, wie unser Epigenom, also wie diese epigenetischen Kreisläufe sozusagen konfiguriert sind. Mhm. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, ja, wenn Gerd zum Beispiel traumatisiert wurde, starkes Trauma erlitten hat, dass sich das definitiv auch auf das Epigenom von so einem Pferd niederschreiben kann.
Also wir haben natürlich bei den Pferden zusätzlich das Thema, dass das sowieso im Vergleich zum Menschen, das sind ja Lauftiere. Also die sind darauf ausgelegt, sich wirklich die ganze Zeit zu bewegen. Und das sind halt verdammt große Tiere, die eigentlich sehr viel Platz bräuchten, den wir in ganz vielen Umgebungsbereichen gar nicht haben. Also eigentlich haben wir für jedes Pferd, das wir halten, zu wenig Platz, wenn wir es mal ganz ehrlich anschauen. Und dann, was du gerade gesagt hast, das spielt sicherlich einen großen Faktor, weil was ist denn ein Trauma? Also Trauma ist ja immer so ein, davon wird viel gesprochen, aber für ein Pferd kann ja eine nicht erklärte Situation, ich bin eingesperrt und jetzt legt mir jemand einen Sattel drauf oder da setzt sich einer drauf, kann ja im Grunde genommen, wenn das Pferd es nicht versteht, schon eine sehr, sehr stressige Situation sein. Und dieser Stressfaktor ist sicherlich auch was, wo ich denke, also das ist ja auch bei Menschen so, eigentlich haben wir alle permanent zu viel Stress. Jetzt mal ganz blöd gesagt, wie lange haben wir jetzt gebraucht, bis wir unseren Termin zusammengebracht haben? Ja. Da fängt es ja schon an. Und aber was würde man denn jetzt, also jetzt vielleicht rein so mal von der, es gibt ja auch, ich habe gerade eine Physiotherapeutin da, die eine Intensivwoche bei mir mitmacht und da haben wir gerade vorher darüber gesprochen. Sie hat gesagt, das heißt beim Menschen Stiff Person Syndrom oder irgendwie sowas. Und das ist scheinbar ganz ähnlich einem, das heißt PX beim Pferd, dass die wirklich auf zu viel Druck, auf falsche Ernährung, auf zu wenig oder zu viel, vermeintlich zu viel Bewegung oder zu falsche Bewegung, dann wirklich so steif werden, dass die sich eigentlich nicht mehr bewegen können. Also wirklich die Muskulatur völlig zugeht. So was Ähnliches gibt es tatsächlich beim Pferd auch. Und was würdet ihr denn jetzt machen oder was ist denn so ein Verlauf, wenn man jetzt, sag ich jetzt mal, zu euch kommt oder wenn einer von euren Therapeuten, euren Coaches dann mit jemandem arbeitet? Was ist da so ein, ich meine, klar ist individuell, aber was macht man denn dann? Oder wie geht man denn da vor? Beim Pferd gibt es da einen Test?
Also, genau. Es kommt drauf an natürlich, was sind die Symptome, ganz klar. Aber was für uns wichtig ist, wir machen erstmal eine tiefe Anamnese oder beziehungsweise fragen wir halt viel nach, vor allem jetzt unsere Therapeuten, die auch therapeutisch tätig sein dürfen, machen eine tiefe Anamnese und gucken sich sozusagen alles an, ja, Psycho, Emotionen, Gedanken, also alle Einflussfaktoren, die auf unseren Kreislauf, auf unseren Körper, auf unsere epigenetischen Kreisläufe Einfluss nehmen. Und das hört nicht beim Schlaf auf, sondern das beginnt in Anführungsstrichen zum Beispiel erst beim Schlaf. Ja, Schlaf ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Faktor, der auch hier einen großen Einfluss nehmen kann. Wir schauen uns dann auch zum Beispiel den Vitamin D-Metabolismus an. Nicht hat derjenige genug Vitamin D, sondern auch, kommt das Vitamin D überhaupt bis an den Genen an? Ja, und das ist häufig zum Beispiel nicht der Fall. Manche Menschen nehmen einfach Vitamin D und denken, ich nehme Vitamin D und es kommt schon an. Das stimmt nicht. Und Umweltgifte spielen eine ganz, ganz bedeutende Rolle. Das ist wirklich der reinste Wahnsinn. Wir sind eigentlich, wir Menschen, ich kann jetzt von Menschen sprechen, wir sind eigentlich wie ein Fass, wo jeden Tag mehrere tausend unterschiedliche Giftstoffe reinkommen. Der Körper einen Teil davon sozusagen wieder los wird und einen Teil sammelt er an. Und über die Laufe der Jahre wird das Fass immer voller. Und wenn man nicht regelmäßig sozusagen in dieses Fass Löcher reinschraubt als Mensch und sich regelmäßig entgiftet, dann ist die Zelle irgendwann mal voll, vielleicht sogar die Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke geschädigt und bilden dann nicht mehr genug Energie. Und dann kommt der Mensch in so eine Art Erschöpfung. Oder es entstehen unterschiedliche Erkrankungen, die aufgrund eines Mitochondrien-Schadens auch entstehen können durch Umweltgifte. Und das ist einer der riesengroßen Faktoren, die wir uns anschauen. Das heißt, wir machen auch bestimmte Bluttests, wo wir uns natürlich die ganzen Blutwerte angucken, aber auch die Giftstoffe messen in den Zellen. Um herauszufinden, wie voll ist denn derjenige eigentlich und wie gut arbeiten diese Mitochondrien. Weil ohne, dass wir die Mitochondrien wieder frei bekommen oder frei sind oder ansatzweise frei sind, kriegen wir die Menschen nicht aus ihren komplexen Erkrankungen wieder raus. Oder bringt auch nichts, wenn man sozusagen präventiv tätig sein möchte, wenn man nicht entgiftet. Aber Entgiftung reicht nicht alleine aus, sondern man darf sich, wie gesagt, alle Faktoren von außen angucken. Du hast vorhin Stress angesprochen. Mhm. Also Umweltgifte sind für mich chemischer Stress. Dann haben wir natürlich emotionalen, physischen Stress oder psychischen Stress, eher gesagt emotionalen, psychischen Stress, den wir uns einfach durch unseren Lebensstil machen, durch unsere Arbeit machen, wie auch immer. Und dann haben wir aber noch Stress sozusagen, den wir nicht sehen. Also Elektrosmog, der paar Jahren, und immer wenn ich das angesprochen hatte, haben gesagt, ja, das ist alles so, ja, das ist ja alles nicht bewiesen und so weiter, das stimmt nicht. Da gibt es wunderbare Studien, die halt zeigen, dass Elektrosmog unfassbar Stress in den Zellen auslöst. Also als Beispiel, durch WLAN oder durch Mobilfunkstrahlung wird ein gewisses Enzym an der Zellmembran aktiviert und es kommt zum Kalziumeinstrom in die Zelle. Was passiert? Das elektrische Potenzial, also eine Zelle hat ein elektrisches Potenzial und es verändert sich. Und dadurch kann die Zelle dann nicht mehr richtig arbeiten und wir leben halt in einer Welt mit Elektrosmog. Und diese unterschiedlichen Stressfaktoren, die muss man sich alle angucken. Wie vielen bin ich ausgesetzt? Welchen Einfluss haben die auf meinen Körper? Und wie reagiere ich dementsprechend? Dann kriegt halt jeder ganz individuell seine Empfehlungen. Und je nachdem, ob derjenige auch schon so weit ist, das kommt ja immer darauf an, hat derjenige schon das Wissen, damit er überhaupt in die Umsetzung geht. Und wenn er dieses Wissen noch nicht hat, dann darf er sich erstmal das Wissen auch aneignen, auch als Patient oder als Klient.
Das heißt, ihr habt dann da Kurse für die Leute, oder?
Genau, wir haben auch Kurse. Genau.
Und du hattest vorher was angesprochen bezüglich der, also dass wir ja mehr oder weniger eigentlich aus Proteinen bestehen. Ne? Und jetzt wieder von den Pferden ausgehend, da ist gerade der Proteingehalt in der Nahrung oft extrem viel zu gering, hat auch wieder mit den Veränderungen Regen, Hitze und so weiter aufs Heu zu tun. Das Gras ist sehr gestresst teilweise und hat sehr viel Zucker und im Verhältnis einen sehr niedrigen Proteingehalt zum Beispiel. Und die Fütterung muss da einfach aufgebaut werden. Und das war nämlich das Lustige, so bin ich im Endeffekt auf euch aufmerksam geworden, weil ich eine Kundin von mir, die ein sehr auffälliges, symptomatisches Pferd hatte, mit ihr über die Fütterung gesprochen hatte und mit ihr so ein paar Futterideen durchgegangen bin. Und dann hat sie gesagt, das ist ja interessant, ich arbeite dafür. Und hat mir dann eben quasi euer Institut da geschickt und den Kontakt zum Jens damals hergestellt. Und ja, weil sie eben gesagt hat, also gerade auch dieses Thema Fütterung ist beim Menschen und auch dieses zu wenig an Proteinen. Und das ist ja durchaus auch, sag ich mal, ein gewisser Hype, würde ich mal behaupten. Also du findest ja, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, findest du ja überall jetzt extra Protein und Protein hier und Protein da. Wobei ich da manchmal ein bisschen meine Zweifel habe, ob das unbedingt das ist, was wir dann haben sollten. Was sind denn da vielleicht, kannst du da nochmal ganz kurz ein bisschen in die Richtung gehen?
Ja.
Weil ich glaube, das ist für viele interessant.
Ja, also prinzipiell gebe ich dir vollkommen recht, es ist ein Hype aktuell mit den Proteinen. Und häufig nehmen die Menschen dann sozusagen zu viel Proteine zu sich mittlerweile, manche, ja, die dann auf diesen Hype aufsteigen und sagen, okay, ich nehme ganz viel Protein und dann trainiere ich noch viel, dann haue ich mir noch viel Kohlenhydrate rein, aber Fette esse ich nicht. Und das ist halt total schlecht, denn lieber ist es so, dass man seine Energie vermehrt durch Fett bekommt, durch gutes Fett, dann Proteine, dann Kohlenhydrate. Und das ist einer der größten Lügen von den letzten 20, 30 Jahren, dass Fett schlecht ist. Ja, das ist einfach eine große Cholesterinlüge, die es da draußen gibt. Und ist es halt wichtig, dass man hier auch aufklärt, dass Fett gut ist und Proteinen vor allem gut ist. Aber bei Proteinen ist es so, dass häufig die meisten zwar genug Proteine zu sich nehmen mittlerweile, aber in der falschen Zusammensetzung, im falschen Verhältnis. Denn wenn man Protein sozusagen aufspaltet, dann besteht ein Protein aus Aminosäuren. Und unser Körper, der braucht praktisch beinahe jede Aminosäure. Manche kann er selbst herstellen, manche nicht. Und wichtig ist, dass er auf jeden Fall die Aminosäuren vermehrt bekommt, die er nicht selber herstellen kann. Das nennt man essentielle Aminosäuren. Aber auch die anderen, die er praktisch selbst herstellen muss, die sollte er auch bekommen. Aber alle im richtigen Verhältnis. Und was häufig halt der Fall ist, dann nehmen die Leute entweder ein veganes Protein, weil sie denken, es ist gesund. Aber da fehlt dann zum Beispiel Lysin und Methionin. Mhm. Ja, und dann nehmen sie diese Proteine und denken, oh, das reicht. Aber kommen in einen Lysin- und Methioninmangel, das sind Aminosäuren. Und dann kann man sich das so vorstellen wie ein Haus, was man bauen möchte im Körper. wenn ein Baustein fehlt, wie Lysin oder Methionin, dann kann dieses Haus nicht gebaut werden. Und weil ein Baustein fehlt. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, heutzutage viele Menschen essen so viel Proteine oder meinen dann, sich das reinzuhauen zu müssen, dass ihnen das, die Verdauungsleistung nicht ausreicht. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse schüttet nicht genug Verdauungsenzyme aus, um diese Proteine zu verdauen. Und dann kommt es zu Fäulnisprozessen im Darm. Und der Darm, wenn dann das fault, dann erstmal wird unser Mikrobiom geschädigt, also unsere ganzen Darmbakterien. Und es kann zu Entzündungen kommen im Darm. Also es gibt so wirklich so einige Fallen, in die man da reinfallen kann. Und hier sagen wir auch immer wieder, zum Beispiel haben Veganer bei uns, die nach einem Jahr, am ersten sind sie voll, wenn sie sagen, ja, sie leben jetzt vegan, haben sie viel Power plötzlich, die ersten 2-3 Monate. Und dann nach einem Jahr kommen sie zu uns total krank. Warum? Weil ihnen diese essentiellen Aminosäuren fehlen, wie Methionin, Glysin. Weil zum Beispiel in diesen Proteinen wie Linsen, Bohnen und so weiter, es halt schnell zu diesem Mangel kommt. Und sie das nicht wissen, dass sie zum Beispiel Methionin ausgleichen müssen, wie zum Beispiel durch 80 Gramm Sesam pro Tag. Sie müssten wirklich jeden Tag 80 Gramm Sesam essen. Und das Interessante ist, dass in den indischen Ländern oder in den asiatischen Ländern, wenn man sich das anguckt, da gibt es dann Linsen, Bohnen, die sind erstmal ewig lang gekocht, ja, die sind totaler Brei, weil so vertragen wir die Sachen auch gut, aber es gibt immer Sesamsoße dazu, Tahin dazu, wo überall, wo Sesam noch dabei ist. Und das sind halt Lehren, die schon Jahrtausende alt sind, die wir aber in der westlichen Welt sozusagen irgendwie nicht übernommen haben und was eigentlich total wichtig wäre.
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen die Gefahr, wenn man sehr viele Zugänge hat, weil dann isst man halt mal Mittwoch isst man italienisch, am Donnerstag isst man dann chinesisch und am Freitag isst man indisch und am Ende des Tages hat man irgendwie von allem zwar was gemacht, aber nicht das Gesamtsystem überblickt, ne?
Genau, und das ist einfach nicht so einfach und da darf man sich dann wirklich ein bisschen Wissen aneignen. Es ist aber dann auch nicht so komplex. Also was wir zum Beispiel machen ist, also ich mache es mir relativ einfach. Ich nehme aufgespaltene Proteine zu mir, das heißt Aminosäuremischungen morgens und abends, damit mein 24-Stunden-Pool, Aminosäure-Pool gefüllt ist und dann kann sich der Körper einfach selbst die Aminosäuren raussuchen. Mhm.
Das heißt, wenn du jetzt Aminosäuren zu dir nimmst, kannst du im Grunde genommen, was macht der Körper, wenn er zu viel von etwas bekommt, also als aufgespaltene Aminosäure?
Prinzipiell kann das schon den Körper belasten, weil er sie wieder abbauen muss. Aber wenn man sie im richtigen Verhältnis nimmt und da so ein bisschen was aneignet, dann ist das kein Problem.
Okay, cool. Vielen Dank. Also das fand ich jetzt schon mal sehr interessant und ich glaube, das wäre einfach ein Thema, wenn sich da jemand interessiert. Kann er sich bei euch melden? Ich kann ja mal vielleicht in die Shownotes noch einen Link zu euch reinstellen, wie man euch kontaktieren kann. Jetzt einerseits natürlich als, wenn man sich da wirklich weiter informieren möchte, als Therapeut, aber natürlich auch als Privatperson, oder?
Ja, genau. Wir haben wirklich den interessierten Laien dabei. Wir haben den Coach dabei, den Therapeuten dabei. Wir holen die Menschen dort ab, wo sie gerade stehen. Mhm. Und manche wollen tatsächlich, nachdem sie die Ausbildung auch zum Epigenetik-Coach gemacht haben, dann einfach neue Standbeine aufbauen.
Ja. Cool. Vielen Dank. Ich glaube, hast du noch irgendwas Spezielles, was dir noch einfallen würde, auch gerade im Hinblick auf das, was wir jetzt...
So als Tipp? Ja. ich glaube, für die Episode, es ist am schönsten, wenn so der Tipp, den man mitnimmt, ist, du bist Schöpfer deiner eigenen Genaktivität, du bist kein Opfer deiner Gene. Das heißt, du kannst für dich sehr viel präventiv tun. Und in der Welt, in der wir heutzutage leben, dürfen wir uns Wissen aneignen. Und damit wir ins höhere Alter auch gesund bleiben und nicht irgendwie zwar alt werden, aber vor uns hinsiechen.
Mhm. Ja, schön gesagt. Ich finde auch die Idee, mit der man darf sich Wissen aneignen. Ich glaube, es war noch nie so einfach, sich sowas zu holen. Ja? Super, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Und ich bin sicher, dass sich einige sehr gefreut haben über die Folge. Und ich stelle alle Infos noch unten in die Shownotes und dann können sie sich ja direkt bei euch melden für weitere Infos. Alles klar. Dann vielen Dank und
danke, Diana.
Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich habe jetzt noch die große Freude, dass ich euch sagen darf, dass der Manuel noch euch einlädt am 31.11. zu einem gratis Infowebinar, wen das interessiert, wer sich ein bisschen mehr zu dem Thema informieren möchte. Und da gibt es auch eine Fragerunde am Ende. Und ich stelle euch den Link dazu in die Shownotes, beziehungsweise werde es auf Instagram dann nochmal verlinken, wenn es interessiert.